Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur zweiten Folge von Geschichten aus dem Geißbockheim. Wir haben ja letzte Woche angefangen mit unserem Gast Simon Terodde. War sehr erfolgreich, würde ich sagen. Schönen Dank, dass alle die da schon dabei waren, heute auch wieder dabei sind. Und heute haben wir wieder einen Gast dabei. Wollen auch direkt euch gar nicht vorenthalten, wer es ist, nämlich Jürgen Kemper vom Express. Heute ja am Start. Freut mich sehr. Derjenige, um euch das schon mal vorab zu sagen, der letzte Woche ein Interview mit Luca Waldschmidt geführt hat. Und ich würde sagen, dieses Interview hat hohe Wellen geschlagen. Lieber Jürgen, schön, dass du da bist. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen, wollen mit dir über den FC reden, über die aktuelle Situation. Ich glaube, es gibt ziemlich viel zu besprechen. Vielen Dank, dass du am Start bist heute. Und natürlich auch begrüßen, bevor wir loslegen, Cedric, auch wieder am Start. Letzte Woche, glaube ich, super reingefunden mit mir und Simon, hat richtig Spaß gemacht und ich hoffe natürlich darauf, heute übrigens im feinen Zwirn hier der Herr, ich habe mich nicht so schick gemacht, dass wir heute auch wieder Spaß zusammen haben werden.
Ja, ja, das bleibt ja denen, die es nur hören und nicht gucken, erspart, aber alle anderen müssen jetzt da durch. Es ist so ein bisschen irgendwas zwischen Autoverkäufer und Notar, ne, heute mein Outfit, aber es nützt nichts. Die Termine heute, die wollen das so. Fakt ist aber, wir reden abseits vom schicken Anzug über die Trainingsklamotte und über den Fußball, der am Wochenende wieder Fahrt aufgenommen hat. Und da freue ich mich sehr drüber, denn da war ja so richtig Fahrt mit dabei. Der FC in Heidenheim mit einem 2:2. Und Jürgen, direkt mal die erste Frage an dich. Zu wenig?
Ergebnis sicherlich, kann man sagen. Für die Ansprüche des FC auch zu wenig. Nach dem Spielverlauf würde ich fast schon sagen, dann okay. Hinten raus hatten sie ja mit Elmaler und dann auch noch zweimal Kaminski, glaube ich, sogar fast noch die Chance zu gewinnen. Ich würde sagen, unterm Strich dann okay. Und wenn man 6 Spiele sieglos war, ist das, glaube ich, auch okay. Und für das, was im Trainingslager passiert ist, kann man sagen, nimmt man mal mit den Punkt. Man hält sich auf Abstand, alles ist weiter fein, würde ich sagen.
Ja, weil das ist so ein bisschen mein Thema, Marlon, vielleicht jetzt zu Beginn. Ich weiß nicht, wie du es siehst, sag gerne mal was dazu. Jürgen hat schon gesagt, 6 Spiele sieglos vorher, jetzt das 7. Spiel ohne Sieg und das beim Tabellenvorletzten. Das heißt, 7 Spiele am Stück ohne Sieg. Und das ist eben eine Tendenz, die ich als sehr verheerend ansehe. Das ist ganz klar eine Bilanz eines Absteigers, die Bilanz der letzten Wochen. Und man profitiert nach wie vor nachhaltig vom sehr guten Saisonstart. Das haben wir letzte Woche schon thematisiert. 3 Spiele, 7 Punkte, dann glaube ich bis zum 9. Spieltag 12 Zähler und dann vom Spieltag 10 bis jetzt bis 16, also in 7 Spielen dann nur noch 5 Punkte dazu gewonnen. Das ist eben die Bilanz eines Absteigers. Das heißt, da muss unbedingt was her. Wir wissen aber auch, gegen den FC Bayern, da wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nichts geben. Dann haben wir 8 Spiele ohne Sieg und dann ist so viel Druck auf dem Spiel gegen Mainz, das ist fast schon unvorstellbar. Und die Mainzer müssen auch. Die stehen mehr denn je mit dem Rücken zur Wand. Die müssen unbedingt auch Zähler holen. Also, boah, also das wird das alles entscheidende Kwasniok-Spiel. Das sage ich jetzt schon mal, um direkt mal ganz klar mich zu positionieren, wohin die Reise geht. Aber ich glaube, da muss man kein Prophet mit der Glaskugel sein. Das werdet ihr ähnlich sehen, ne?
Ja, ich bin bei dir, obgleich du hast dieses Bayern-Spiel jetzt angesprochen, alle sagen immer Bonusspiel, ich glaube das natürlich auch. Auf der anderen Seite geht's da, glaube ich, auch drum, wie präsentierst du dich, ne? Also wie wirst du auftreten? Wirst du dich 1:8 abschlachten lassen, so wie das der VfL Wolfsburg gestern Abend gemacht hat? Oder wirst du zumindest ein gutes Spiel zeigen, ne? Ich erinnere mich an die letzte Partie gegen den FC Bayern, da hat man am Ende zumindest sagen können, ja, die Kölner haben alles rausgehauen und haben irgendwie Gas gegeben und sich gut präsentiert. Ich glaube, das wird entscheidend sein in diesem Spiel, ja? Selbst wenn du wahrscheinlich keine Punkte mitnehmen wirst. Und dann, klar, dieses Spiel gegen Mainz ist natürlich ein Spiel von der Wichtigkeit wahrscheinlich genauso hoch zu bewerten wie jetzt gegen Heidenheim. Da muss die Mannschaft liefern, um eben auch den Trainer ein Stück weit zu wahren. Aber da ist natürlich auch die große Frage, wollen sie das eigentlich noch? Naja, darüber werden wir jetzt natürlich gleich auch sprechen. Ich weiß nicht, da von mir auch die Frage an dich, Jürgen, wie ist denn so dein Gesamtgefühl gerade eigentlich? Ich meine, du hast das Spiel gegen Heidenheim natürlich auch gesehen, dieses 2:2. Manches war gut, manches war auch richtig schlecht. Cedric hat gerade über diese Statistik auch gesprochen. Was ist so dein Gefühl? Wie sind Mannschaft und Trainer gerade so in ihrer Harmonie?
Ja, du hast es angesprochen, wir müssen schauen, ob die Mannschaft ihm noch folgt. In Heidenheim, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, hatte ich zumindest das Gefühl, dass sie ihm noch folgt und nicht gegen ihn spielt. Ich meine, du hast eine schlechte erste Halbzeit gespielt, ja, aber ich finde, in der zweiten Halbzeit hat man irgendwie auch eine Reaktion gesehen und da wirkt es auf mich nicht so, als ob sie gegen ihn spielt. Und das will ich jetzt diese Woche gegen Bayern und gegen Mainz auf jeden Fall auch sehen.
Ja, das ist so. Also ich bin dabei. Ich weiß nicht, Cedric, wir haben jetzt viel letzte Woche natürlich auch schon so gesprochen über die Kritik. Dann kam eben dieses von Jürgen erwähnte Interview, über das wir gleich noch sprechen werden, mit Luca Waldschmidt. Und da ging ja alles los wie ein Lauffeuer irgendwie. Ne? Eins kam zum anderen und wir sprechen eigentlich beim FC gerade, klar, auch über Sportliche, aber auch über viele Nebenschauplätze. Ne? Die ganzen Gerüchte, die alle gerade so aufkommen rund um Lukas Kwasniok. Cedric, was macht das auf dich gerade so für eine Wirkung? Sind diese Gerüchte wirklich gerade schon so exorbitant, dass du sagen würdest, ja, da muss man dann vielleicht wirklich mal irgendwann als sportlich Verantwortlicher überlegen, ob ich dagegen vorgehe, oder ist es so ein bisschen Mumpitz und alle sind ein bisschen weichgebacken und eigentlich muss man darüber hinwegsehen?
Ja, für mich ist Lukas Kwasniok auch aktuell ein Trainer, der auf einem Drahtseil, ich sag mal 20 Meter über dem Boden balanciert, aber eben ohne doppeltes Netz oder irgendwie Sicherheitsvorkehrungen. Also das kann gut gehen, er kann am anderen Ende ankommen, aber ein falscher Tritt und du liegst auf dem Boden. Das ist so ein bisschen die Situation um Kwasniok, denn es ist ja nicht dieser eine Punkt, wo man sagt, oh, da hat er sich komplett vergaloppiert, sondern es ist die Summe der Dinge, die aufkommen, die mal klarer, mal weniger klar sind. Also bei Gerüchten spreche ich nicht von klaren Dingen, das sind immer auch Dinge, die gesprochen werden, wobei ich mir auch da immer denke, naja gut, also wenn hier und da was aufploppt, dann ist da auch immer so ein bisschen was dran. Also wir hatten es ja letzte Woche schon mal thematisiert, Marlon, da ging es eben darum, dass wohl auch Spieler in der Kabine dann auch sagen, hey, da muss es mal andere Ideen geben. Das ist so ein bisschen zu monoton, da muss mal andere Ansätze geben, das ist vielleicht ein bisschen zu festgefahren. Und wenn man das so hört aus Kabinenkreisen, ist das immer nicht gut, was am Ende da dran ist und wie man das gewichten sollte. Das ist immer so ein bisschen spekulativ. Jetzt kommen noch ein paar andere Gerüchte hinzu, auch dass er die ein oder andere, ich sag mal, wie drücke ich salopp aus, die ein oder andere Liebschaft zu viel hat. Als dass man das so haben sollte als Trainer im Profifußball in so einer aufgeregten Stadt. Aber das sind auch nur Gerüchte. Also habe ich ja auch von keiner Jeanette oder von keiner Eva gehört, das ist so und so aus erster Hand. Also ne, man muss immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber hier ein kleines Gerücht, da ein kleines Gerücht. Die Ergebnisse bleiben auf. Du stehst irgendwie so ein Stück weit jetzt auch voll drin im Abstiegskampf. Gut, St. Pauli hat nicht gespielt, aber man stelle sich vor, die würden gegen Leipzig gewinnen, dann sind es 3 Punkte bis auf die Relegation. Ne? Also so eng ist das alles beieinander. Du hast seit 7 Spielen nichts mehr gewonnen. Jetzt kommen die Bayern. Also das sind so die Summe der Punkte, die es insgesamt recht schwierig machen für ihn. Und nochmal, wenn du gegen Bayern verlierst, auch wenn du ein gutes Spiel machst, am Ende sind es 0 Punkte und dann gegen Mainz das Ding nicht ziehst, und da wäre, glaube ich, fast schon unentschieden zu wenig, dann glaube ich, war es das.
Bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass es sportlich jetzt natürlich drauf ankommen wird, was passiert. Deswegen, ich lege auch nicht so viel Wert auf diese Gerüchte gerade, weil klar, in einer Stadt wie Köln, du hast es gerade gesagt, man kann sich dem nie entziehen. Es ist eine Medienstadt, die Leute quatschen natürlich auch. Aber ehrlich gesagt finde ich immer noch, es ist doch ein Mensch, der trotzdem selbst entscheiden kann, was er in seinem Privatleben tut. Gut, jetzt, wenn er auf irgendeiner Veranstaltung des Vereins vielleicht ist, dann muss er sich natürlich dementsprechend verhalten. Das ist völlig richtig. Aber trotz alledem finde ich, ob jetzt einer ja mit seiner Frau dann zusammen ist oder ob einer dann vielleicht meint, er muss vielleicht noch jemand anderen treffen, das finde ich, sind alles Dinge, die mit dem Sportlichen an sich erstmal nicht so viel zu tun haben. Deswegen, ich finde, man muss es auch immer so ein Stück weit trennen, und mir wird dann manchmal zu sehr draufgehauen, gerade auch bei Twitter und Co., was man jetzt in den letzten Tagen dann wieder so über ihn gelesen hat, das finde ich dann doch ein bisschen too much. Die Frage ist klar, muss er sportlich liefern, ja? Und ich glaube, wenn er sportlich liefert und der FC jetzt nicht 5 Punkte vom Abstiegsplatz, sondern vielleicht 10 Punkte vom Abstiegsplatz stehen würde, dann wären diese Gerüchte vielleicht auch gar nicht so das Thema, wie sie jetzt gerade sind. So ist es eine Symbiose, glaube ich, ne? Aus den Negativitäten, die sich gerade so irgendwie ergibt, habe ich das Gefühl.
Bei ihm, sorry Marlon, dass ich unterbreche, bei ihm kommt so ein bisschen, glaube ich, dazu, dass er seit diesem Mallorca-Vorfall vor einigen Jahren natürlich besonders unter Beobachtung steht. Und diese Thematik, was er außerhalb des Platzes macht und dieses Nebelmann-Image, das hat man ihm hier von Anfang an klar gemacht, dass er sich damit zügeln muss und dass das alles, was er tut, hier in Köln rauskommt. Köln ist ein anderer Standort als Paderborn. Hier wird jeder Schritt beobachtet. Und ich glaube, das unterschätzt er gerade so ein bisschen. Also, dass alles eine Wirkung hat, was er hier in Köln tut. Und da muss er sehr aufpassen. Und und dann ist es, wie du sagst, ne, die Gesamtgemengelage, diese 7 sieglosen Spiele und dann seine Sachen, die er außerhalb des Platzes macht, dann die Mannschaftsführung, da kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu sprechen. Und das alles zusammen ist hochexplosiv.
Ja. Trainer, ganz kurz an euch beide. Glaubt ihr, er könnte entlassen werden, obwohl er vielleicht sportlich erfolgreich bleibt?
Nein.
Was ist euer Gefühl?
Das glaube ich nicht. Jürgen sagt gerne mal auch was dazu, aber ich glaube nicht. Wenn er sportlich erfolgreich ist, dann lässt man vieles durchgehen. In der Wirtschaft, im Sport, im Privatleben auch. Wenn Dinge gut laufen, dann wird über die ein oder andere Kleinigkeit in Anführungsstrichen hinweggeguckt. Dann ist es eben auch nur eine Kleinigkeit, wenn sonst alles läuft. Wenn es nicht läuft, dann sind die Kleinigkeiten plötzlich große elementare Dinge und werden dann auf den Tisch gebracht und dann fällt es dir auf die Füße. Ich glaube, so eng ist das beieinander. Und ich meine, das, was du sagst, Marlon, ist ja faktisch richtig. Man muss das eine vom anderen trennen. Ne? Also das ist in der freien Wirtschaft ja genauso. Also wenn der Chef sein Unternehmen im Griff hat und gute Quartalszahlen liefert, dann ist auch völlig egal, ob der rechts und links was weiß ich macht, insofern es nicht komplett illegal ist. Aber beim Fußball sind die Grenzen da ja noch mal ein Stück weit verschmelzen. Da ist es am Ende des Tages ja auch ganz viel Unterhaltungsgeschäft. Da spielt das auch irgendwo mit rein. Ist aber eben etwas, was dich stark negativ darstellt, wenn es nicht funktioniert. Also da kippt das mal in die eine oder andere Richtung und gerade natürlich auch in Köln, Jürgen, du hast richtig gesagt, ist das ein ganz, ganz, ganz heikles Ding. Und das hat man ja bei Baumgart, das ist ja das beste Beispiel. Was hat der da abgerissen in den ersten Monaten oder auch in den ersten zwei Spielzeiten? Hat einen überragenden Job gemacht, fand ich. Absolut, da hat alles gepasst. Er war ja irgendwie, keine Ahnung, schon ein Vereinsinventar so ein Stück weit. Und als es dann nicht lief, dann kam das Video mit dem Hund wieder hoch, dann kam die ein oder andere Schlagzeile, dann kam so ein bisschen Aktionismus, warf man ihm vor. So Dinge, die man vorher gar nicht so groß gemacht hat, die wurden dann plötzlich groß gemacht. Und so ist es doch immer. Und da denke ich mir, Mensch, Lukas Kwasniok, ich mag ihn ja, ich kenne ihn ja auch noch gut aus Drittliga-Zeiten, nicht nur aus Paderborn, sondern eben auch aus Saarbrücken und so weiter. Ist ja ein cooler Typ und er ist ja auch so ein bisschen anders und das ist ja auch das, was wir Medien mögen. Wir wollen ja nicht diese angepassten Typen, wir wollen ja auch einen, der mal so einen Spruch raushaut, den man gut zitieren kann. Das ist ja auch wunderbar. Aber ich finde, da hätte sich vielleicht jemand an die Seite holen müssen, der ihn da gut berät. Oder vielleicht gab es da auch jemand, aber er hat nicht drauf gehört, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das könnte ihm zu Verhängnis werden.
Was glaubst du, Jürgen?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Am Ende entscheidet das Sportliche. Trotzdem ist den Leuten im Verein natürlich daran gelegen, dass man diese Nebengeräusche verhindert und dass die am besten gar nicht erst auftauchen. Gerade in so einer Phase, wo es sportlich nicht läuft, ist sowas natürlich pures Gift. Und das schlägt sich jetzt auch auf die Mannschaft nieder. Also kann man mir sagen, was man will, aber das ist in den Köpfen. Und das hat man in Heidenheim, ich spreche jetzt mal die Chance von Ache an, finde ich auch gesehen. Also da müssen die Verantwortlichen ganz schnell sehen, dass da Ruhe reinkommt.
Jetzt schauen wir mal auf dieses Interview, was du geführt hast mit Luca Waldschmidt letzte Woche. Ich finde das sehr interessant, was danach alles passiert ist. Als du dieses Gespräch geführt hast, wir wissen ja auch alle als Journalisten, du bereitest dich auf so ein Interview vor, du überlegst dir, was willst du ihn fragen, was willst du von ihm bekommen. Hättest du, als du diese Aussagen von ihm so gehört hast zum Thema Spielzeit, die er nicht bekommen hat, was ihn ja so ein bisschen irritiert hat, das hat er ja bei dir klar gesagt und das war ja dann auch der Grund, warum Kwasniok gesagt haben wird, nee, wollen wir nicht. Hättest du in dem Moment schon gedacht, oh, da hat er sich jetzt vielleicht gerade nicht so einen Gefallen mitgetan mit den Aussagen? Wie war dein Gefühl?
Ich weiß es eigentlich nicht. Also wenn ein Spieler nicht mehr sagen darf, dass er unzufrieden mit seinen Spielzeiten ist, ja, wo sind wir da angekommen? Also der Junge hat Stammplatzambitionen, hat 370 Minuten in der ganzen Saison gespielt, also quasi gar nicht, hat teilweise performt wie in Wolfsburg, wo er ein Tor schießt und dann wird er zur Halbzeit ausgewechselt. Das waren, finde ich, alles legitime Aussagen, die natürlich eine gewisse Unzufriedenheit wiedergespiegelt haben, aber das, finde ich, muss erlaubt sein. Als ich das allerdings dann aufgeschrieben habe und dann die Sätze gelesen habe, wie ich kann Sachen nicht nachvollziehen und wir sind da oft anderer Meinung, habe ich schon gedacht, das könnte sehr ärgerlich. Ich habe aber ehrlicherweise auch damit gerechnet, dass es entschärfen werden. Das war dann nicht der Fall. Also es war dann wohl auch so gewollt, dass diese Aussagen so klar stehen bleiben.
Und was ich ja total spannend finde, ist ja immer so dieses, wer spricht da mit dir? Also ist das ein unbehelligter Jungprofi, der einfach drauf losspricht, weil er es irgendwie gerade fühlt und das Herz auf der Zunge trägt und sich dessen Konsequenzen nicht bewusst ist? Oder ist es eben ein Luca Waldschmidt, der schon viel erlebt hat und viel gesehen hat im Profifußball und der genau weiß, was da passiert und der genau weiß, welche Wirkung er damit erzeugt und deswegen vielleicht auch über die Presse so ein Stück weit Druck aufbauen wollte auf Kwasniok, auch wenn ich nicht glaube, dass Kwasniok jemand ist, der auf sowas anspringt. Aber ich glaube schon, dass das die Intention von Luca Waldschmidt war, weil es war ja auch kein, Jürgen, es war ja auch kein spontanes Interview, sondern eines entsprechend vorbereitet. Und ich glaube, da hat er die Sätze vorhinein sehr gut überlegt und wollte eben genau diese Botschaft gezielt auch senden, was natürlich auch so ein bisschen mit der Statik in der Kabine macht. Also die anderen hören auch zu und denken sich, naja gut, ganz Unrecht hat er nicht, vielleicht soll ich mich da auch mal äußern. Also das nimmt ja gerne mal eine Dynamik an. Das ist hochgefährlich für einen Trainer. Wenn die Kabine kippt, dann hat der Trainer verloren.
Ja, und ich finde, diese Dynamik hat schon angefangen mit Jan Thielmann, der vor ein paar Wochen auch schon gesagt hat, oh, hör mal, es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir auch 2-3 Mal mit denselben Leuten spielen können. Diese Passage hat Luca Waldschmidt im Interview auch aufgegriffen. Also das heißt, da gibt's ganz klar Absprachen innerhalb der Mannschaft nach dem Motto, wie kriegen wir es mal hin, dass wir konstanter spielen und dass wir mehr Spielzeit bekommen. Also das ist längst Thema.
Und genau, und das ist ja das, was ich auch aus der Mannschaft immer wieder höre, seit Wochen, egal mit welchem Spieler du sprichst, du bekommst immer wieder zu hören, nie eine Startelf, die mal irgendwie sich gleicht in den Spielen danach, immer wieder wird was durchgewirbelt. Ich meine, klar, jetzt muss man zu quasi auch Verteidigung vielleicht sagen, in der Defensive muss er natürlich auch immer wieder umbauen, da muss er natürlich auch immer wieder reagieren. Ich glaube, wir reden gerade auch über dieses Konstrukt auf den Schienen, ne? Was passiert mit Elmala, was passiert mit Kaminski, was ist da vorne in der Zentrale auch los, ne? Das sind ja, glaube ich, die Themen, die sich immer wieder verändert haben, wo ich auch, bin ich ehrlich, nicht so viel Verständnis mittlerweile für aufbringen kann, gerade was auch die Personalie Elmala und Startelf und Nicht-Startelf angeht. Das sind, glaube ich, schon die Dinge, die er sich ankreiden muss, und wenn du das natürlich aus der Mannschaft hörst, dann hat die Mannschaft ja scheinbar auch diesen Wunsch, dass da endlich mal was passiert. Und wenn sie dann, wie ihr beide gesagt habt, ja auch noch in Form von einem Interview damit so an die Öffentlichkeit gehen, dann ist das ja irgendwie auch schon so ein kleiner Hilferuf, finde ich, ne? Dass man eigentlich sagt, Mensch, Trainer, jetzt guck mal, wir gehen schon an die Öffentlichkeit, jetzt mach doch mal was, ne? Und dass dann auf einmal Köpfe rollen und einer gar nicht mehr im Kader ist, hat den Fans ja scheinbar auch nicht so gefallen, wie wir jetzt gesehen haben, ne? Und was ich wahnsinnig fand, da könnt ihr jetzt gerne mal beide was zu sagen, es würde mich interessieren, wie ihr das seht. Du nimmst 2 Torhüter mit, aber ein Florian Kainz, der ein ganz erfahrener Spieler ist, selbst wenn er nicht von Anfang an spielt, aber wichtig für die Mannschaft ist, der immer noch, wie ich höre, einen sehr hohen Beliebtheitsgrad auch bei den meisten Mitspielern genießt, den lässt du zu Hause, den nimmst du gar nicht mit. Da fehlt mir absolut das Verständnis für.
Und es ist einfach total unclever von Kwasniok, wie er die beiden Spieler behandelt. Wenn ich Luca Waldschmidt für die Aussagen eins auswischen will, was ich schon nicht verstehen kann, dann nehme ich ihn mit, lass ihn ab der 20. Minute warm laufen, bis zur 90. Minute und wechsle dich ein. Dann würde keiner am Ende fragen, warum es Luca Waldschmidt nicht reinkommt. So versteht doch jeder, dass Interview und diese Maßnahme zusammenhängen. Und das ist eine Ego-Sache und die geht nicht. Und jetzt sprichst du Matthias Köpping an, der ist Trainingstorwart beim FC. Der wird Florian Kainz vorgezogen. Es ist eine super unclevere Entscheidung.
Köpping ist auch ein super Typ, ne? Gar keine Frage.
Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist eine Maßnahme, die sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Mannschaft ihre Wirkung hat. Und das ist ein hausgemachtes Problem. Und das kann ich nicht nachvollziehen, wie man sich in seiner Situation auch noch Probleme schafft.
Ja, und genau das ist das, was die Fans auch spüren und was dafür extrem Unmut sorgt, wenn Egos gerade so ein bisschen sich auch niederschlagen auf den sportlichen Erfolg oder Misserfolg und am Ende vielleicht ja sogar, man mag sich das gar nicht vorstellen, die Klasse kosten. Also wenn man absteigt, weil man handwerkliche Fehler gemacht hat, weil man eben hier und da Machtkämpfe in der Öffentlichkeit ausgetragen hat und das dann zulasten des sportlichen Erfolges geht, das ist wirklich was, da verstehe ich jeden Fan, der da überhaupt gar kein Verständnis für hat. Also das ist etwas, was nicht geht. Man sagt immer, der Club ist größer als jede einzelne Person. Das würde so jeder unterschreiben, aber offensichtlich beim FC wird das aktuell nicht so richtig gelebt. Und auch diese Thematik, die wir letzte Woche haben, diese Aussage von Kwasniok im Sommer nach dem Testspiel gegen Fortuna Köln, da haben einige kein Bundesliga-Niveau, oder eben auch jetzt im Winter, wo er nach 3 Tagen Trainingslager gesagt hat, die Mannschaft ist nicht griffig, die zieht nicht so richtig mit, sinngemäß, war jetzt nicht der Wortlaut. Das sind so Sachen. Wenn man das in der Kabine sagt, ist es absolut richtig. Wenn man es in der Öffentlichkeit sagt, will man noch eine Metaebene aufbauen. Da will man noch eine zusätzliche Energie mit reinbringen. Also das ist ja ein Instrument, die Presse so zu bespielen. Das muss er ja gar nicht tun. Die Mannschaft hat er ja so auch erreicht. Also warum macht man das? Was will man damit erreichen? Mhm. Willst du mehr Druck auf die Profis? Aber warum musst du das über die Öffentlichkeit tun? Ist das Innenverhältnis nicht so homogen, als dass du das nicht im Innenverhältnis regeln kannst? Warum nutzt du dieses Instrument? Und das sind alles so Sachen, wo ich dann relativ schnell rückschließe, und das machen viele zigtausend andere FC-Sympathisanten auch, die sagen, hey, da scheint irgendwas nicht so richtig zu funktionieren, und das ist im Abstiegskampf verheerend.
Und was macht so eine Aussage mit den Spielern? Ich nehme noch einmal gerne das Beispiel Wagner Ache. Der bekommt am 3. Tag gesagt, hör mal, euch fehlt eigentlich die Hingabe, das ist mir nicht griffig genug. Dann wird ihm am 5. Tag gesagt, hör mal, wir haben hier einen 18-Jährigen, der ist schnell, sucht die Tiefe und ist wuchtig, das haben unsere Neuner nicht, also da wirft ihr ihn auch unter den Bus. Und dann finde ich, dann sieht man das in dem Spiel gegen Heidenheim, da fehlt dann bei den 2 Top-Chancen, da fehlt das Selbstvertrauen. Aber wo soll dieses Selbstvertrauen auch herkommen, wenn du die ganze Woche zu hören bekommst, hör mal, du kannst es eigentlich nicht. Und das ist ein hausgemachtes Problem, und damit tut er sich absolut keinen Gefallen.
Ja, und jetzt ist die große Frage, wie will er die Kurve kriegen? Ne? Du hast jetzt dieses Spiel 2-2 gespielt. Das ist jetzt kein Drama gewesen, auch weil dahinter, müssen wir ehrlich sein, nicht so viel passiert ist. Hat der FC durchaus ein bisschen Glück gehabt, auch mit den Ergebnissen. Aber es geht weiter, Schlag auf Schlag. Jetzt gegen den FC Bayern. Der ein oder andere wird den Podcast vielleicht schon hören, wenn dieses Spiel gespielt wurde und, ich sag mal, aller Voraussicht nach verloren wurde. Und dann eben dieses Mainz-Spiel. Also die Frage ist ja auch als Trainer, was machst du jetzt? Ne? Also du musst ja jetzt irgendwie auch die Glaubwürdigkeit vor der Mannschaft wahren. Die Spieler, sind wir uns einig, die lesen alle Zeitungen, die hören vielleicht auch alle hier den FC-Podcast von Sky. Also insofern werden die ja auch mitkriegen, was gerade so abgeht und was so Sache ist. Und ich frage mich dann auch immer, wir wissen ja alle, wie es läuft. Jeder hat schon mal mit dem Spieler gesprochen und auch mal irgendwie privat ein bisschen geplänkelt und so. Natürlich reden die alle darüber, natürlich zerreißen sie sich den Mund, natürlich wird es manche geben, die sagen, auch der Trainer ist gar nicht so schlecht, und es wird andere geben, die werden sagen, boah, der Trainer, der geht überhaupt nicht, ne? Den kann ich gar nicht mehr ertragen. Ne? Wie bringst du die wieder hinter dich? Also was sind jetzt, Cedric, was wären jetzt deine Maßnahmen? Wie würdest du jetzt als Lukas Kwasniok da hingehen und würdest die Jungs jetzt heiß auf diese Woche machen?
Ja, also ich würde, wenn ich die Dynamik verändern wollen würde, würde ich alle zusammenholen. Hinter verschlossenen Türen und sagen, und die Probleme, die wir zum Beispiel gerade diskutieren und vielleicht noch ein paar andere Punkte, die eben auch nicht richtig passen, die würde ich ganz klar ansprechen. Und würde sagen, Freunde, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Wir können gerne über die Themen sprechen, aber wichtig ist, dass wenn wir die Kabine verlassen, ob in 5 Minuten oder in 1,5 Stunden, ist völlig egal, dass wir dann einen Strich drunter machen und das in der Vergangenheit lassen. Denn die nächsten 4,5 Monate sind die für uns alles Entscheidende. Es geht nicht nur um eure Existenz als Profifußballer, sondern es geht auch um den Club, es geht um die Stadt, es geht ja um viel mehr. Beim 1. FC Köln geht es eh immer um viel mehr, als immer nur um den Verein, der ein bisschen Bundesliga spielt. Das ist ja eine halbe Religion, so, oder eine ganze. Ich entschuldige. Und da muss man jetzt, weil jetzt ist noch das Kind nicht in den Brunnen gefallen. Es strauchelt zwar gerade irgendwie oben auf der Mauer, aber ist noch nicht reingefallen. Das heißt, da muss man jetzt wirklich mal alle zusammenholen. Das würde ich so machen. Ganz kommunikationsromantisch, ob das so geht im Profifußball, aber das würde ich so machen, du hast mich gefragt. Und dann würde ich sagen, wir hauen uns vielleicht mal alles an den Kopf. Es darf auch mal die Fetzen fliegen, es darf sich mal aufgeregt werden, es ist alles völlig in Ordnung, aber das lassen wir jetzt hier in der Kabine und dann machen wir einen Strich drunter und dann lassen wir den ganzen Mist weg und dann gehen wir Vollgas auf den Trainingsplatz und die Besten spielen am Wochenende und wir konzentrieren uns auf unseren Job und fertig aus. Das wäre ganz grob gesagt so ein bisschen das, was ich machen würde und nichts mehr über die Öffentlichkeit spielen. Und ja, weil nur so kriegst du ja auch eine Einheit hin, die füreinander brennt. Also wenn jeder weiß, naja gut, wenn mir was nicht passt, gebe ich ein Interview beim Jürgen oder beim Marlon oder beim Cedric oder sag auf der PK was oder nach dem Spiel, dann wird's blöd. Und das musst du rauskriegen, ganz schnell.
Aber ich finde, dieser Zeitpunkt war ja, oder der optimale Zeitpunkt dafür wäre doch das Trainingslager gewesen. Also du fliegst da extra nach Spanien, gehst mal raus, hast da die Chance, den Reset-Knopf zu drücken und alles nochmal auf Null zu stellen. Und stattdessen passiert genau das Gegenteil. Du fliegst mit guter Laune hin und kommst in Schutt und Asche wieder nach Hause. Also im Prinzip hat man darum schon diesen perfekten Zeitpunkt für genau das, was du gerade gesagt hast, eigentlich ja verpasst.
Ja, aber muss Thomas Kessler da jetzt nicht vielleicht auch mal jemand sein, der an die Öffentlichkeit geht und mal sagt, hey Leute, so und so sieht's übrigens aus, weil das vermisse ich gerade noch ein bisschen.
100%, da bin ich bei dir. Gerade nach den Gerüchten, die jetzt die ganzen Tage aufgekommen sind, hätte ich mir gestern oder spätestens heute ein Statement vom FC gewünscht, nach dem Motto, bei all dem, was gerade im Umlauf ist, wir stehen 100% hinter unserem Trainer und es geht nur gemeinsam mit euch als Fans und uns als Mannschaft. Und das vermisse ich ehrlich gerade so ein bisschen, weil so wirkt es mir irgendwie, als würden sie ihn so ein bisschen alleine lassen.
Ja, das Gefühl habe ich auch so ein bisschen tatsächlich. Ich finde auch jetzt spätestens auf der Pressekonferenz eigentlich, die jetzt vielleicht vor Bayern München kommt, sollte sich eigentlich jemand hinsetzen und sollte dann wirklich mal sagen, hey übrigens, wir sehen das auch, was hier rundherum gesprochen wird und wir bewerten das übrigens A, B, C, D und sich wirklich mal voll hinter den Trainer stellen und ein Signal setzen, ne, und wirklich zeigen, hey, wir sind der 1. FC Köln, Lukas Kwasniok ist unser Trainer, wir gehen gemeinsam diesen Weg, diese ganzen Dinge, die außenrum gesprochen werden, die interessieren uns gar nicht, denn wir stehen gerade sportlich noch ordentlich da und das ist das, was ich mir jetzt auch erwarte in den nächsten Tagen. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das kommen wird, weil das muss jetzt kommen. Ich glaube, das merkt jemand wie Thomas Kessler auch, der ja auch intelligent ist, der ja schon sieht, was rund um den 1. FC Köln passiert und der den Verein natürlich auch kennt. Ne?
Aber nur so kriegst du ja Ruhe rein. Ihr wisst es selber, wenn man einmal das Thema abräumt, dann herrscht auch wieder Ruhe in den sozialen Netzwerken. Wenn du es aber einfach weiterlaufen lässt, dann sieht man ja, was das für Dimensionen annehmen kann. Und das ist absolut giftig für den Verein. Und deswegen erwarte ich eigentlich, dass da mal Klartext besprochen wird.
Ja, also
gab's ja, ja.
Ja, also ich glaube, dass das, was der FC jetzt braucht, ein Kommunikationsexperte ist. Und zwar ja wirklich jemand, der das Geschäft von rechts nach links, von oben nach unten kennt und der von extern kommt. Der SFC Köln hat eine total sympathische und auch fachlich sehr hoch einzuschätzende Medienabteilung. Alles tolle Profis, alles gute Menschen, die ihr Handwerk verstehen, gar keine Frage. Aber ich glaube, manchmal braucht es das, dass du jemand von außen hast, der sagt, ich habe mir das jetzt ein paar Wochen angeguckt, Freunde. Und ich sage euch jetzt, wo es brennt und wo es ganz gefährlich ist und wo es definitiv nicht weitergehen kann und wo wir jetzt mit der und der und der Kommunikationsstrategie aus dem Schlamassel herausfinden und dann wieder ins ruhige Fahrwasser kommen. Weil das ist genauso wie die Leistung auf dem Platz, ist das auch etwas, was du leisten kannst, eine gute Ansprache des Clubs nach außen hin. Und dass man zum Beispiel sagt, dann, Thomas Kessler, tätigst du die Aussage bei dem Medium mit der Intention. Dann stellt sich der Trainer dahin und sagt genau diesen Satz. Das muss jetzt so ein bisschen geskriptet sein, weil wenn man einfach laufen lässt, dann passieren genau diese Dinge. Und ich glaube, jetzt ist schon vieles im Argen, aber noch nicht, wie gesagt, das Kind im Brunnen. Und wenn man da vielleicht mal einen Ansatz findet, dann hat man zumindest nach außen in Ruhe. Das heißt noch nicht, dass die internen Probleme geklärt sind, aber das muss man eben auf anderem Wege lösen.
Jetzt gab es dieses Plakat, Kwasny Jok, für die, die es gesehen haben oder die, die es nicht gesehen haben, eher dieses Jok bedeutet Nein auf Türkisch, sprich Ablehnung, was den Trainer angeht, der Ultras. Das war schon, finde ich, ein ziemlich hartes Plakat, ein ziemlich deutliches Plakat. Jetzt gibt es Gerüchte seit gestern, dass es Gespräche geben soll zwischen Kwasny Jok und zwischen den Ultras. Ich schätze ihn auch so ein, dass er dieses Gespräch sucht und dass ihm das, glaube ich, auch wichtig sein wird, diese Thematik zu klären. Damit vielleicht auch ein weiteres Plakat, was ja durchaus in einem Heimspiel nochmal eine ganz andere Reichweite hätte, gegen den FC Bayern, wo alle gucken, dann vielleicht verhindert wird auch. Ne? Ich weiß nicht, Jürgen, hast du da auch irgendwas drüber gehört gestern? Wie ist so dein Gedanke dazu? Du kannst dir auch vorstellen, dass er mit denen in den Austausch geht, oder?
Bin ich absolut richtig. Du musst das jetzt klären und du musst es vom Tisch bekommen. Und da ist das Einzige, was da hilft, ist offene Kommunikation. Und du hast es gerade angesprochen, da ist Lukas Kwasny Jok ein ehrlicher Typ. Der wird da hingehen, wird da im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runterlassen und versuchen, das abzuräumen. Und das ist genau der richtige Weg. Ich bin gespannt, ob die Ultras drauf anspringen. Du hast es gesagt, so ein Plakat ist schon, das ist schon was. Also, ne, also vor Weihnachten war Ruhe, war Stille. Sportlich war ganz okay oder sogar mehr als okay. Und wie aus dem Nichts in Anführungszeichen, wenn man die Hintergründe nicht kennt, taucht dann so ein Plakat auf. Und das ist schon ein eindeutiges Zeichen. Das ist in Anführungszeichen der letzte Warnschuss.
Aber vielleicht nochmal, Jürgen, nachgehakt. Woher kommt das genau jetzt? Du warst im Trainingslager dabei. Du hast eine schlechte Stimmung erlebt. Aber vielleicht hast du mal so ein paar Insider für uns. Was hast du da aufgeschnappt? Woher kam diese schlechte Stimmung? Wie hat sich das entwickelt? Und ist das auch ein Resultat dessen, was wir jetzt in Heidenheim gesehen haben mit dem Plakat?
Absolut. Es geht viel um das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft. Das kriegen natürlich die Fans auch mit, weil die auch wie wir teilweise natürlich im Austausch mit den Jungs sind und die plaudern dann natürlich auch aus dem Nähkästchen. Aus dem Trainingslager kann ich noch sagen, was vielen übel aufgestoßen ist, ist, dass Lukas Kwasny Jok einen Teamabend abgesagt hat bzw. verboten hat. Das sind natürlich alles Sachen, die lassen sich die Jungs nicht gefallen und die kommen raus und wenn sich dann beschwert wird, dann ja, dann gibt's halt auch Reaktionen darauf und auch da sag ich wieder nicht clever. Also er selber ist, wissen wir alle, feiert gerne und dann haben die Jungs da eine Woche in Spanien, wollen dann mal einen Abend machen und dann wird er denen abgesagt. Ja, da kann sich jeder vorstellen, was das hervorruft.
Warum hat
das
er dann
ja
abgesagt?
So Dinge, ja.
Das weiß ich leider nicht. Da habe ich keine
also, Informationen. Also, könnt ihr ein bisschen spekulieren, weil die Mannschaft, wie er auch sagte, nicht richtig mitgezogen hat, oder?
Wahrscheinlich schon. Also, dann so nach dem Motto: erstmal Leistung auf dem Platz und dann habt ihr euch das verdient. Also, kann ich mir schon vorstellen. Aber auch das, ich glaube, dass das die falsche Kausalkette ist.
Ja. Ja. Also ich habe mal mit einem Profi von Borussia Dortmund gesprochen, ich sage den Namen jetzt nicht, aber der mir auch erzählt hat, unter Edin Terzic gab es mal selbiges, allerdings war das vor einem Champions League Auswärtsspiel, es muss der FC Kopenhagen, glaube ich, gewesen sein vor ein paar Jahren tatsächlich und da war Borussia Dortmund aber mehr oder weniger schon durch in der Gruppe, das heißt also, sie brauchten eigentlich diese Punkte nicht mehr so dringend, ja, und dann wurde zumindest gefragt, hey, ist es denn möglich nach dem Spiel, dass wir uns nochmal alle als Mannschaft gesammelt irgendwo treffen und nochmal einen kleinen Mannschaftsabend machen? Und da wurde halt gesagt, nein, wir fahren nach Hause, wir müssen sofort uns wieder vorbereiten auf das nächste Spiel. Da wurde auch gesagt, ja gut, aber wir sind ja durch und wenn wir da ordentlich spielen, und das wurde dann auch trotzdem aus irgendeinem Grund, den ich jetzt auch nicht kenne, nicht genehmigt. Und was das mit den Spielern gemacht hat, das hat mir dieser Spieler auch verraten. Dieses Gefühl einfach, dass der Trainer trotzdem sagt, nee, das machen wir jetzt nicht, das hat alle so geknickt. Das war so ein Break, ja, dass die Jungs gesagt haben, Mensch, es wäre doch geil für die Stimmung jetzt gewesen und vom Bundesliga-Endspurt jetzt nochmal Vollgas geben und so. Und das ist als Spieler, glaube ich, gerade auch in der Bundesliga, auf dem Niveau, ist das was ganz Wichtiges für dich. Ja, dieses Teamgefüge, das ist nicht nur in der Kreisliga so. Das ist auch definitiv bei den Profis so. Und wenn dir das genommen wird, ich glaube, dann bist du einfach echt geknickt als Spieler.
100. Und ich vermisse bei, Kwasniok gerade so ein bisschen dieses Gespür, dieses Gefühl für die Kabine. Oder aber, und das ist die andere Möglichkeit, es ist absolut alles gewollt so und es ist alles Kalkül. Das kann natürlich auch sein.
Also ich finde, da liegt eine Riesenchance drin. Wenn der Mannschaftssprecher oder der Mannschaftsrat, wie auch immer, auf dich zukommt und sagt, Trainer, wir wollen feiern gehen zusammen, dann kannst du das auch wieder als Instrument nutzen und sagen, hey, Freunde, kommt mal alle zusammen. Und dann sagst du, hey, ne, wir haben das und das und das Thema gerade auf dem Tisch. Und die Leistung gefällt mir nicht allzu gut. Und wir haben schwere Aufgaben vor der Brust und es ist gerade alles nicht so stimmig. Aber wisst ihr was? Wir machen jetzt hier und heute Abend einen Deal unter Männern. Ihr geht heute feiern, lasst die Sau raus, macht, was ihr wollt. Ich will es gar nicht wissen. Und wir sehen uns morgen hier wieder und ab dem Zeitpunkt ist richtig Zucht drin und wir stehen als einer zusammen und ihr, in Anführungsstrichen, wie man es auch kommuniziert, ihr zahlt mir dieses Vertrauen, was ich euch jetzt gebe, dadurch, dass ich euch feiern lasse, dann mit Leistung zurück. Das funktioniert, weil, ne, wie du gerade sagst, Jürgen, es sind am Ende des Tages sind es auch alles 18, 19 oder Anfang 20-Jährige, die eben auch Menschen, das brauchen für ihren Ausgleich. Und dann entsteht ja auch gerne mal was. Es ist ja nicht nur, dass man rausgeht und 2-3 Promille zu viel hat, sondern es ist ja auch, dass man irgendwie einen Gemeinschaftsabend hat, der eine mit dem anderen vielleicht mal mehr in die Kommunikation kommt, man sich mal auskotzen kann, dass man auch vielleicht mal runterspült bei einem Kaltgetränk oder vielleicht mal auf andere Gedanken kommt, so ein bisschen Spaß, ein bisschen Endorphinausschüttung so. Und das macht was mit einer Gruppe. Und ich glaube, dass du dann auch für den einen oder anderen Kollegen, mit dem du vorher noch irgendwie ein bisschen mehr feiern warst, dann den extra Meter mehr auf den Platz machst. Also ich glaube schon, so blöd und banal das klingt, dass diese Dinge schon auch zusammenhängen.
Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Spannend übrigens, darüber gerade zu diskutieren, finde ich, ist ein geiles Thema. Könnte ich ewig so weitermachen, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir die kleinen Themen noch so ein bisschen hervorheben. Ich möchte nochmal vor lauter Diskussion auf Said El Mala kurz zurückkommen, weil ich finde, Cedric, wir hatten es ja in der letzten Sendung schon mit Simon diskutiert. Simon Terodde hat bei uns gesagt, ja, El Mala muss eigentlich immer spielen, aber Kaminski hat auch so ein bisschen drunter gelitten, wenn er gespielt hat zuletzt. Und die anderen haben dann nicht so geliefert, weil man immer das Gefühl hatte, sie machen sich zu abhängig von dem, was El Mala macht. Aber auf der anderen Seite, ich finde, und das, die Meinung habe ich letztes Mal auch schon klar platziert, das ist ein Spieler, der muss immer spielen. Der ist so gut, der ist für den ersten FC Köln ja fast viel zu gut. Den musst du immer von Anfang an bringen, vor allen Dingen, wenn du ihn vielleicht im nächsten Sommer sowieso dann verlierst und nicht mehr hast. Ja, jetzt gehen die da nach Heidenheim und dann ist das ja eigentlich ein Spiel, alle sind topfit, ja, nach der Winterpause, du kommst da raus, alle Scham mit den Hufen. Und dann gucke ich auf die Startelf und denke, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt sitzt der schon wieder auf der Bank. Ey, Jürgen, vielleicht erstmal, was denkt der Lukas Kwasniok sich dabei, wenn der diesen Spieler dann doch wieder nicht von Anfang an bringt?
Ja, und ich finde, in Heidenheim kam ja noch was extra dazu. Da hat ein 18-jähriger Finn Schenten den Vorzug erhalten, der noch keine einzige Minute im Profifußball beziehungsweise noch keine einzige Minute im Herrenfußball gespielt hat. Und das ist ein Move, das kann man auf der einen Seite, kann man sagen, mutig. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, völlig fahrlässig. Weil wie du sagst, Said El Mala ist dem FC längst entwachsen, längst von der Qualität entflohen. Und der muss auf dem Platz stehen. Der muss von Minute 1 auf dem Platz stehen. Und dieses Argument, ja, der ist aber auch wichtig als Joker, verstehe ich. Und wir müssen die Mannschaft erstmal müde spielen und dann kommt Said. Das zog ja in Heidenheim nicht, weil der kam zur Halbzeit, da ist eine Profimannschaft noch nicht müde gespielt. Also dieses Argument
Lionel
zählt
Messi
für mich.
Lionel Messi kam ja auch nicht in meiner 70. rein und hat dann die Spiele entschieden. Ne? Also.
Eben, und das zählt für mich. Und da muss ich sagen, diesen Move verstehe ich nicht. Mit Said El Mala von Anfang an hat der FC eine ganz andere Wucht und der muss, wie du sagst, von Minute 1 auf dem Feld stehen. Gibt's für mich keine Diskussion.
Ja, zumal er ja auch immer mal einen Spieler mehr bindet vom Gegner. Und das lässt wieder dann Räume entstehen für die Mitspieler. Also da bin ich völlig bei dir, Jürgen. Und Marlon, ich finde es dann auch immer verheerend, dass du erst twittern musst, damit Kwasniok mal reagiert.
So war's hat ja, gut funktioniert, ne? In der Halbzeit. Hat er kurz geguckt, ja, genau. Hat sich gedacht, oh ja, stimmt, der Said, den muss ich ja von der Bank jetzt bringen. Ja?
Genau, richtig. Nein, Es gab auch Auftritte, da hat es nicht funktioniert, aber das ist ja auch normal, ist auch noch ein junger Mensch. Ich erinnere mich, gegen Leverkusen hat er, glaube ich, von Anfang an gespielt und da hat er gar nicht in die Partie gefunden. Dann muss er rausgenommen werden. Sowas gibt's auch, aber ich glaube, in Summe ist es dann immer doch der Mehrwert für die Mannschaft, wenn er von Anfang an spielt. Also ich sage jetzt mal, wenn du 10 Spiele nimmst, dann hat es sich 3-mal nicht gelohnt und 7-mal eben doch und dann hast du schon ein Argument. Also bin ich völlig bei euch, musste bringen, zumal er auch nicht weiß, wie viel Freude du noch an ihm hast. Ich würde mal sagen, bis Sommer noch.
Also bitte? Das ist es ja, ne? Ja, das ist es ja. Wenn man sagt, wir wollen ihn behutsam aufbauen, dann frage ich mich, ja, aber wofür? Ihr habt jetzt noch 5 Monate, habt ihr jetzt noch was für den Jungen? Ihr wollt ihn ja wohl nicht für einen anderen Verein behutsam aufbauen.
Genau, also was hast du davon, wenn du ihn jetzt vor allen Dingen auf die Bank setzt? Willst du seinen Marktwert, willst du doch in die Decke schießen lassen, damit du ihn möglichst für viel Geld verkaufen kannst. Ja, wenn du ihn immer mal wieder, der hat, glaube ich, eine Startelfquote gerade von 34%, das ist ja Wahnsinn. Also muss man mal überlegen, bei so einem Spieler eine Startelfquote von, ich glaube, 34% oder 35%. Also da guckst du ja als Verein drauf, der den vielleicht im Sommer kaufen will und sagt, ja, hey, der hat aber nur 34% Startelfquote gehabt. Also da bekommt er jetzt von uns nicht 40 Millionen, da bekommt er aber nur 25 Millionen. Weil klar, der kann viel, aber so viel gespielt hat er ja nicht. So würde ich als Tottenham oder XY argumentieren, wenn ich den holen wollen würde. Ne? Also das finde ich auch irgendwo gefährlich, weil du musst ja eigentlich als Trainer Marktwerte schaffen mit solchen Spielern, die du hast, gerade als Verein wie der 1. FC Köln, der ja von solchen Verkäufen absolut abhängig ist. Ich meine, du kannst mit Zahl El Mala, wenn du, sagen wir mal, wir träumen mal 40 Millionen einnehmen würdest, da kannst du ja eine neue Mannschaft fast von aufbauen als 1. FC Köln. Ne? Also das ist ja essentiell vielleicht für die nächsten Jahre, dieser Verkauf. Und das finde ich ganz, ganz gefährlich, wenn du da diesen Marktwert nicht wirklich so aufbaust, dass du da das mögliche Maximum rausholst. Und das verpassen sie gerade dadurch ein bisschen. Und ich glaube nicht, dass den Verantwortlichen das so gefällt, ehrlich gesagt. Weil sie wissen ja auch um diese Möglichkeit, mit diesem Spieler richtig viel Geld zu verdienen. Ne? Ich weiß, seht ihr wahrscheinlich genauso, oder?
Ja, sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass Said El Mala ein intelligenter junger Mann ist, mit dem man sprechen kann, dem man erklären kann, was man von ihm erwartet in Sachen Mannschaftsdienlichkeit, in Sachen vielleicht Defensivarbeit oder in Sachen Mannschaftsstatik auf dem Feld. Ich meine, es gibt ja Gründe offensichtlich, warum der Trainer ihn am Anfang nicht bringt. Und dann soll er die einfach mit ihm besprechen unter 4 Augen und sagen, ja, das ist so ein bisschen meine Sorge oder das.
Vielleicht macht er das.
Ne? Vielleicht macht er das. Und aber dann mit dem Konsens, wenn du das berücksichtigst, dann stelle ich dich doch von Anfang an aus. Aber kannst du mir versprechen, dass du dich diesen Dingen beugst oder diesen Maßnahmen unterordnest? Ja, ja, genau. Also, dass man da gemeinsam eine Lösung herausarbeitet, wie der Trainer zufrieden ist am Seitenrand, aber Zeit eben doch von Anfang an spielen kann. Denn also es ist für mich auch schwierig zu verstehen, wie das nicht geht, dass du ihn von Anfang an stellst.
Ja, weil leidet die Mannschaft darunter, dass dieser Topspieler in der Startelf steht? Ich finde, nein. Also ich finde, du musst auch als Mannschaft in der Lage sein, dann zu lernen, seine Qualitäten so in Szene zu setzen, dass aber trotzdem auch alle anderen drumherum irgendwie funktionieren. Also es liegt da nicht an ihm.
Ja, und mit ihm wurde das Spiel ja auch eindeutig besser. Also zweite Halbzeit nicht nur das Ausgleichstor gemacht, sondern der FC war ja in der zweiten Halbzeit, also wenn man nur die zweite Halbzeit nimmt, hätte der FC sogar einen Sieg verdient gehabt, in Summe dann aber nicht, weil die erste Halbzeit ging an Heidenheim. Aber mit El Mala wurde das Spiel besser.
Jürgen, wie hat dir Simpson gefallen in seinem Startelf-Debüt? War er sofort dann recht überraschend dabei, weil Dominik Heinz dann auch nicht spielen konnte? Wie fandst du ihn so?
Ja, gut. Erstmal würde ich da noch zu sagen, das ist natürlich ein verheerendes Zeichen an Cenk Özkacar, der das halbe Jahr da ist, der Linksfuß ist. Und obwohl gefühlt 10 Innenverteidiger ausfallen, wird ihm dann ein Neuzugang vorgezogen, der 3 Tage da ist, kein Deutsch spricht und wahrscheinlich noch nicht mal alle Namen seiner Teamkollegen kennt. Also verheerendes Zeichen an den Jungen. Also wenn das mit Kwasniok bis zum Ende der Saison weitergeht, sollte man sich da vielleicht überlegen, ob man sich da nicht vielleicht im Winter sogar schon trennt. Aber jetzt zurück zu Simpson. Ich finde, der Junge hat es gut gemacht. Also vor allen Dingen im Spiel mit dem Ball hat man gesehen, was für Qualitäten er hat. Dass da noch nicht alles passen kann in den Abläufen, ist ganz klar. Ich finde, bei der Flanke vom 1-1 kommt er zu spät. Aber das ist ja nachvollziehbar. Der kennt seine Nebenleute ja noch gar nicht. Aber ich finde, er hat angedeutet, dass er eine Verstärkung sein kann, gerade auch was den Spielaufbau beim FC angeht, der ja so ein bisschen so ein Wunderpunkt ist. Also der Junge kann so einen Vertikalpass spielen, ist gut im Ball. Und ich glaube, auf den kann man sich freuen, wenn er noch ein bisschen Zeit bekommt.
Glaube ich auch. Also mir hat er auch gefallen. Ich finde auch bei diesem Gegentor, klar, da hängt er irgendwie mit drin, aber da stehst du einfach doof und es sieht dann doof aus. Aber das kann passieren, glaube ich. Ne, Das ist nicht seiner. Ansonsten finde ich auch ein sehr interessanter Spieler. Ich finde in der Spieleröffnung auch echt interessant. Also ich glaube, wenn er mal ein bisschen in Fahrt kommt in der Bundesliga, ein bisschen Erfahrung sammelt, dann kann das wirklich spannend werden. Cedric, wenn du Spieler des 1. FC Köln wärst, du hättest gestern Bayern München gegen Wolfsburg gesehen, Welchen Gefühlen würdest du so in den Mittwoch gehen?
Mit einem Unbeschwerten, weil du kannst ja nur gewinnen. So blöd das klingt, ist natürlich Blödsinn der Satz, weil du hast immer was zu verlieren, gerade im Profisport. Du willst immer einen Punkt oder sogar drei holen. Also zu sagen, du hast da nichts zu gewinnen, ist Quatsch oder Ähnliches. Aber was zumindest Fakt ist, ist, wer der Favorit ist. Und wie war es so schön, das habe ich mir auch gemerkt aus der ersten Folge. Simon Terodde hat gesagt, damals zu seiner Zeit beim FC, wenn die irgendwo hingefahren sind, ob nach München, Leipzig, Leverkusen oder sonst wie, alles unter Dreierdifferenz in der Niederlage hätten sie unterschrieben, ne?
Ja, hat er gesagt.
Ja, aber das war erfrischend ehrlich. So tickt eben auch mal ein Profi. Fand ich total spannend von ihm zu hören. Ich könnte mir vorstellen, dass viele FC-Profis die gleichen Gedanken haben vor dem Spiel jetzt gegen den FC Bayern, zu sagen, hey, wenn wir eine gute Leistung haben, wenn wir befreit aufspielen, uns gut präsentieren können und vielleicht weniger Dinger fangen als der VfL Wolfsburg, dann ist das am Ende in Ordnung. Denn es ist ein Bonusspiel, wenn der FC Bayern die Qualität abruft, die er hat. Denn das haben sie jetzt auch nicht immer gemacht. Ich meine, das war gegen Wolfsburg brutal stark. Wolfsburg hat natürlich aber auch dazu beigetragen, dass es so eindeutig ausfiel, das Ergebnis. Aber Bayern hat in den letzten Wochen ja auch immer mal wieder federn lassen, hat sich bei Union schwer getan, gegen Mainz nur ein Unentschieden. Also an einem Tag, wo mal alles für den Bayern-Gegner läuft, kann Bayern auch mal straucheln. Aber klar, fehlt jetzt aufgrund der aktuellen Momentaufnahme so ein bisschen die Fantasie, dass das irgendwas anderes werden könnte als ein Sieg der Bayern. Jürgen, was kannst du da reinbringen? Warum kann es doch für eine Sensation reichen?
Das weiß ich nicht, die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich habe gestern nur gedacht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bayern zweimal innerhalb von einer Woche so ein Ergebnis da raushaut? Also ich habe eigentlich gestern gedacht, oh, eigentlich geil, dass es jetzt gegen Wolfsburg passiert, zweimal hintereinander passiert das nicht. Und ja, oder? Und, ja. Und wer weiß, ich finde, im Pokal haben sie sich da sehr, sehr ordentlich verkauft, waren da sehr, sehr gut unterwegs. Und warum soll das jetzt nicht nochmal funktionieren? Ich kann nicht für eine Sensation garantieren, aber solche Spiele sind vielleicht die einfachsten, wo du sagst, wir haben nichts zu verlieren, lass uns doch da einfach mal rein und gucken, was wir da rausholen können. Also ich gehe da nicht ohne gänzlich ohne Hoffnung rein.
Und Marlon?
Ja, finde ich spannend.
Marlon,
ja.
Ich sage, El Mala gegen Bayern spielt er von Anfang an.
100%.
Ja, also alles andere wäre ja Wahnsinn. Also du musst ja jetzt, ich glaube, Lukas Kwasniok ist ja auch nicht doof. Der wird auch mal oder vielleicht sein Sohn zumindest mal in die Zeitung schauen und sagen, ah Papa, ich glaube, jetzt solltest du mal langsam aufstellen. Also sonst wird der Gegenwind vielleicht auch zu groß. Ne? Ich glaube auch die Ultras, wenn sie dieses Gespräch führen werden, wenn es mal um sportliche Themen geht, vielleicht auch sagen, Mensch Lukas, wir haben da so einen guten Jungen. Seit Lukas Podolski ist das größte Talent, was hier jemals rumlief beim ersten FC Köln. Warum spielt er denn nicht? Ja, und ich glaube auch da wird der Druck natürlich da sein. Also ich gehe auch davon aus, aber wenn Lukas Kwasniok sich einen Gefallen tun will, ich glaube, dann sollte er ihn auch gegen Mainz von Anfang an bringen, weil es ist jetzt einfach mal an der Zeit. Ne? Also da, ich finde, da kannst du jetzt auch nicht mehr mit Argumenten kommen, wie der muss noch ein bisschen schnuppern, der muss noch ein bisschen lernen, die Körperlichkeit fehlt noch oder so. Das ist alles, finde ich, jetzt wirklich passé. Es ist seit El Mala Time. Und wie du sagst, Cedric, gegen Bayern bin ich auch hundertprozentig davon überzeugt, aber auch gegen Mainz und am besten danach. Sonst tut Lukas Kwasniok sich und der Mannschaft einfach keinen Gefallen, glaube ich. Ja, Bayern München, schwierige Aufgabe. Ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht viel philosophieren. Warum? Wir wissen alle um die unfassbare Offensivkraft, die da auf den FC zufliegt. Auch defensiv mit Tah und Co. haben sich da echt nochmal, finde ich, ein Stück weit auch stabilisiert. Also insofern, ja, absolutes Bonusspiel. Sind wir gespannt, auf jeden Fall. Cedric, du hast noch ein Thema dazu?
Ja, also was ich fast noch spannender finde, ist das, was die Konkurrenz hinterm FC macht in der Tabelle. Und da spielt ja Mainz gegen Heidenheim schon am Dienstagabend gegeneinander. Ja, also HSV spielt gegen Leverkusen. Leverkusen jetzt auch nicht so wirklich gut ins Jahr gestartet. Pauli spielt in Hamburg, Wolfsburg. Ne? Und wen haben wir da noch? Augsburg zu Hause gegen Union. Also wir haben es ja irgendwie mal kurz thematisiert, Marlon, du hast es gesagt, es war jetzt auch deswegen nicht so ein verheerender Spieltag, weil die Konkurrenz nichts gemacht hat, in Anführungsstrichen. Gut, Pauli hat nicht gespielt, aber ansonsten war da nicht viel an Druck, der da kam von den hinteren Rängen. Aber das könnte ja dann auch schon wieder eine ganz andere Dynamik aufnehmen. Man stelle sich vor, dass, jetzt muss ich nochmal kurz auf die Tabelle gucken, dass eben zum Beispiel Pauli gewinnt, dass Heidenheim das Duell gewinnt, dass Augsburg punktet, dass Wolfsburg oder Hamburg. Bremen steht noch punktgleich mit dem FC. Also wenn die mal auch irgendwie dreifach punkten und du kriegst eine Klatsche von den Bayern, dann sprechen wir wirklich vor dem Mainz-Spiel von der absolut letzten Ausfahrt in der aktuellen Krisensituation.
Und das ist das, was sich verändert hat zu den vergangenen Wochen oder Monaten. Da war im Prinzip egal, was die Konkurrenz macht, weil du standest immer gut da. Und jetzt fängt es an zu gucken, wenn wir schon selber nicht punkten, was macht denn die Konkurrenz? Und da hat sich gerade das verändert. Und das ist gefährlich. Da muss man es so schnell wie möglich wieder in den Schalter umlegen.
Ja, es gibt nicht wenig Leute, die sagen, die Nummer von Friedhelm Funkel wird vielleicht in diesem Jahr doch nochmal wichtig werden. Wir hoffen es natürlich nicht. Wir hoffen natürlich, dass Friedhelm seine Ruhe hat und wir hoffen natürlich auch, dass Lukas Kwasniok seinen Job beim FC möglichst lange behalten wird und wünschen ihm dann natürlich sportlich, glaube ich, nur das Beste und hoffen, dass es jetzt alles ein bisschen ruhiger wird, auch um den Verein, weil das tut, glaube ich, gut. Jürgen, du hast noch was?
Ja, aber ihr wisst ja, Friedhelm hat ja traditionell immer erst am Aschermittwoch Zeit, ne? Also so lange muss Lukas noch aushalten.
Ja, Karneval würde ich Friedhelm auch gerne erstmal noch auf ein Bierchen irgendwo in Köln treffen und danach kann er dann auch wieder angreifen. Dann ist es alles egal. Dann darf er. Nein, ist wirklich Wahnsinn, wie viel man gerade über den ersten FC Köln diskutieren kann. Männer, wir haben eine Dreiviertelstunde voll. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Ich könnte noch 2 Stunden weiter diskutieren und neige dazu, gleich schon ein Bierchen rauszuholen nach diesem Gespräch, obwohl wir erst 11.51 Uhr haben, also noch darf man nicht. Aber ich glaube, es spricht für sich, dass es so Spaß gemacht hat und bedanke mich bei euch beiden, Cedric,
sowieso. Dank.
Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Jürgen, danke für deinen Besuch, hat total viel Spaß gemacht, bist immer herzlich eingeladen.
Danke für die Einladung. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Und wir sehen uns spätestens gegen den FC Bayern München. Und in diesem Sinne verbleibe ich mit den allerbesten Grüßen hier. Geschichten aus dem Geißbockheim, Folge 2. Danke.
Vielen Dank. Ciao.
Ciao. Geschichten aus dem Geißbockheim, der erste FC Köln Podcast von Sky Sport.